Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Seit Jahrhunderten gibt es in der Welt ein jüdisches Problem, das sich dauernd mit neuen Motiven, aber immer gleichen Folgen stellt. Welches ist die tiefe Ursache dieses historischen Rätsels? Die vom Autor Marcello Cicchese vorgeschlagene Antwort ist einfach. Der Kern liegt in der Tatsache, dass es Juden gibt. Aber es ist ein Problem der anderen Nationen, die mit ihrer Ablehnung Israel gegenüber ihre tiefgründige und radikale Rebellion Gott gegenüber beweisen. Denn Gott hat Israel erwählt. Hören Sie heute die zweite Hälfte des dritten Kapitels des Taschenbuches Gott hat Israel erwählt.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Wortfabrik. Wenn man zu Hause nur Hebräisch sprechen durfte, musste man auch alle notwendigen Wörter zur Verfügung haben. Die gab es aber häufig gar nicht. Mit welchen Begriffen sollte man auf Hebräisch Gegenstände benennen wie Puppe, Eis, Fahrrad, Taschentuch, Rührei und viele andere? Es war verboten, aus anderen Sprachen zu schöpfen, und dies zwang Ben Jehuda dazu, in vielen Fällen neue Wörter mit einer klaren hebräischen Wurzel zu suchen oder zu erfinden. Er wurde also ein eifriger und unermüdlicher Forscher der Sprache der Väter und der Nachbarn. Er ging auf Wörterjagd, wie ein Goldgräber auf die Suche nach Goldklumpen geht. Wenn er dann wieder eins gefunden oder erfunden hatte, brachte er es durch die Familienangehörigen und durch die Zeitung, für die er schrieb, unter die Leute. Seine Wochenzeitung war das wichtigste Mittel, um die Wörter bekannt zu machen. Jede Woche wurden neue Wörter in Artikeln über Landwirtschaft, Literatur, Bildung und Kunst und in der Kinderecke eingefügt. Sofort wurden sie zum Stoff heftiger Debatten. Die Kritiker sprachen mit Sarkasmus von Ben Jehudas Wörterfabrik. Seine Freunde nannten es sein linguistisches Labor. Jedes Wort, das aus der in Anführungsstrichen Fabrik kam, wurde Hemda und den Kindern mit dem Auftrag übergeben, es arbeiten zu lassen. Das bedeutete es, großzügig in ihre Gespräche einzuflechten und wenn jemand Auskunft wollte, sie ihm zu geben. Das Heer, wie die Familie genannt wurde, war oft der entscheidende Faktor, ob ein Wort angenommen wurde oder nicht. Es gab in Palästina Menschen, die darum wetteiferten, als Erste die neuen Wörter zu bekommen und zu benutzen. Es war wie in Paris oder New York, wo man versucht, als Erster einen neuen Hut oder den letzten Schrei der Mode zu tragen. Es bewies eine gute Dosis Snobismus, wenn man als Erster die neuesten Wörter gebrauchte. Als nach einigen Jahren sein linguistisches Projekt unter den Juden im Land Fuß zu fassen begann, wandten sich die Menschen, die Hebräisch sprechen wollten, an ihn, um die Wörter wie bei einem Lieferanten zu bestellen. »Wie nennt man einen Tropfenzähler?«, fragte ein Arzt. »Welches ist der richtige Ausdruck für Gummiknüppel?« »Eliezer, das Postbüro, hat jemanden geschickt, um zu fragen, ob du ein Wort für ...... hast.« Mehr als eine Nacht verbrachte er bei der Suche der gewünschten Begriffe. Eines Tages erfuhr ein reicher Jude in London von der Arbeit Ben Jehudas und von der Geldnot, in der er sich befand, um sie weiterzuführen. Da es sich um eine sehr sportliche Person handelte, schrieb sie, er würde einen großzügigen Scheck ausstellen, wenn Ben Jehuda ihm sofort ein Wort für Sport telegrafisch liefern würde. Eliezer antwortete jedoch, dass das Wort noch nicht bereit sei. Der ungeduldigen Ehefrau, die ihn aufforderte, einfach eins zu erfinden, antwortete er, er habe in jenem Bereich noch nicht genügend geforscht. Die großzügige Unterstützung blieb aus. Viele Jahre später wurde das hebräische Wort für Sport gefunden, Mil'ab. Und die Familie Ben Jehuda nannte es immer das teuerste Wort unserer Sprache. Um die Hingabe der zwei Frauen Eliezers zu verdeutlichen, ist eine Anekdote über Eliezer und seine erste Frau bezeichnend. Kurze Zeit nach der Hochzeit spazierte sie mit ihrem Mann im Wald. Sie setzten sich auf einen Baumstamm, um auszuruhen. Es war frisch und angenehm im Schatten der Bäume und Deborah war in romantischer Stimmung. Plötzlich sah sie einen Skorpion, sprang auf die Füße und rief auf Hebräisch: »Hilfe, Eliezer, ein Skorpion! Akreb!« Ben-Jehuda beeilte sich nicht sofort zu ihrer Hilfe, sondern ermahnte sie mit ernstem, schulmeisterlichem Ton: »Deborah, wie oft muss ich dir noch sagen, dass Skorpion im Hebräischen Akrab und nicht Akreb bedeutet?« Ein neues, einmaliges Werk, das Hebräische Wörterbuch. Die geduldige und vertiefte sprachwissenschaftliche Arbeit brachte Ben-Jehuda dazu, im letzten Abschnitt seines Lebens mit der Niederschrift eines hebräischen Wörterbuchs zu beginnen, das letztlich ein Monumentalwerk von 17 Bänden werden sollte. Ben-Jehuda schrieb deren 6. Der Rest wurde von Hemda und einem seiner Kinder nach seinem Tod weitergeschrieben. Erst 1959 wurde das Werk auf der Grundlage der unzähligen Unterlagen, die Ben-Jehuda während seines Lebens gesammelt hatte, vollendet. Als der erste Band erschien und Eliezer ihn in den Händen hielt, standen auf dem ledernen Umschlag folgende Worte in goldenen Lettern: Thesaurus totius hebraitates et fiteris et recentioris. Auctore Eliezer Ben-Jehuda, Hierosolymitano. Das Werk trägt weiterhin den Namen Vollständiges Wörterbuch des alten und modernen Hebräisch und stellt nach Meinung der Experten immer noch eine einmalige Arbeit im Rahmen der hebräischen Lexikographie dar. Der Hebräischunterricht in den Schulen und der Krieg der Sprachen. Neben der Familie und dem Wörterbuch setzte sich Ben-Jehuda noch in einem weiteren Bereich ein, um die hebräische Sprache zu verbreiten, in der Schulbildung. Wenige Wochen nach seiner Ankunft in Jerusalem bot ihm der Lehrer der Alliance Israélite Universelle, Nissim BH, eine Stelle als Lehrer in einer Schule für Kinder dar. Eliezer stellte die Bedingung, dass er Hebräisch unterrichten dürfe, und stellte mit Freude fest, dass er genau zu diesem Zweck angefragt worden war. Da in dem Budget der Allianz kein ausdrücklicher Posten für das Gehalt eines Hebräischlehrers vorgesehen war, bezahlte Behar den Lohn für Ben-Jehuda, indem er den der 2 Religionslehrer kürzte. Die in jener Schule angewandte Methode ist heute sehr verbreitet. Hebräisch mit dem Hebräischen lehren. In der Schule sprach man ausschließlich Hebräisch und griff nie auf Übersetzungen in eine andere Sprache zurück. Das positive Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Es bildeten sich allmählich Gruppen Jugendlicher, die untereinander Hebräisch sprachen, und langsam schlug dieses Phänomen weite Kreise. Ben-Jehuda kämpfte weiter, damit Hebräisch zur offiziellen Sprache in jeder Art Schule werde, ob religiös oder bekenntnislos. Die anderen Sprachen, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch, sollten als Fremdsprachen unterrichtet werden. Langsam verbreitete sich diese Gewohnheit, aber es fehlte nicht an zum Teil sehr starkem Widerstand. Der härteste Kampf ging in die Sprache als der, in Anführungsstrichen, Krieg der Sprachen ein. Im Jahr 1913 hatte eine Gruppe wohlhabender deutscher Juden den Bau einer technischen Schule in Haifa finanziert, die Technion genannt wurde. Irgendwann wurde bekannt, dass die Umgangssprache in jener Schule Deutsch sein sollte und dass das Hebräische nicht erlaubt war. Diese Nachricht verursachte sofort und auch im Ausland heftige Reaktionen. Und obwohl die deutschen Juden die Hauptsponsoren seines hebräischen Wörterbuchs waren, zögerte Ben Yehuda nicht, sich in den Kampf zu stürzen. Er griff persönlich Ephraim Cohen, Direktor aller deutsch finanzierten Schulen, in der Öffentlichkeit an und forderte, dass diese Regelung fallen gelassen werde. Man antwortete ihm, der Befehl sei von sehr weit oben gekommen und der Kaiser selbst habe den Wunsch geäußert, die offizielle Sprache aller Schulen in Palästina sollte Deutsch sein. Man kann sich vorstellen, wie wichtig für Ben Yehuda die Anerkennung des Kaisers war. Da er nicht bekam, was er für absolut richtig hielt, wurde sofort die Mobilmachung ausgerufen. Gruppen von Lehrern entschieden, sowohl den Unterricht zu verlassen, die Schulen zu schließen und Studenten für den Kampf zu gewinnen. Ephraim Cohen blieb allein in dem leeren Gebäude zurück. Schüler und Lehrer zogen durch die Straßen und riefen: Nieder mit den Deutschen, es lebe das Hebräisch! Jüdische Kinder verbrannten ihre deutschen Schulbücher vor dem deutschen Konsulat in Jerusalem. Ben Yehuda ließ vernehmen, dass keine deutschen Schulbücher mehr nötig seien und begann, Notschulen zu organisieren, in denen auf Hebräisch unterrichtet wurde. Der Kampf wurde noch verschiedene Monate lang ausgetragen und, wie es für jeden Bürgerkrieg bezeichnend ist, musste sich jeder entweder auf die eine oder auf die andere Seite stellen. Die Trennungslinie verlief oft auch innerhalb der einzelnen Familien. Die Lage begann sich erst wieder zu beruhigen, als der amerikanische Botschafter bei der türkischen Regierung Henry Morgenthau eingriff. Er war auf der Durchreise in Jerusalem gewesen und hatte das bestehende Durcheinander bemerkt. Er lud die Vertreter der zwei Fraktionen zu einem Bankett zu seinen Ehren ein und hielt eine Rede, in der er zum Frieden und zur Liebe aufrief. So konnte er ein wenig Entspannung bewirken. Keine der beiden Parteien errang sofort einen klaren Sieg, aber viele Jahre später sollte der Hebräischunterricht den endgültigen Triumph davontragen. Ein wenig orthodoxer Jude. Man könnte sagen, dass Eliezer ben Yehuda ein Fanatiker war, aber kann man leugnen, dass Gott oft auch Menschen wie ihn benutzt hat? In einigen Abschnitten seines Lebens arbeitete er bis zu 18 Stunden pro Tag. Auf seinem Schreibtisch stand geschrieben: Der Tag ist kurz, die zu erledigende Arbeit fiel. In den letzten Jahren wurde aber dieser Spruch durch folgenden ersetzt: Mein Tag ist lang, meine Arbeit ist gesegnet. Ben Jehuda war sicherlich kein traditionell religiöser Jude und seine erbittersten Feinde waren unter den ultraorthodoxen Juden zu finden. Aufgrund seiner wenig achtsamen Haltung den bewährten Traditionen gegenüber begannen sie ihn bald als Ketzer zu bezeichnen. Wegen eines Artikels, den die türkische Obrigkeit als einen Aufruf zum Aufstand missverstand, wurde er verhaftet und kam in ein türkisches Gefängnis. Seine jüdischen Brüder bewiesen jedoch keine Solidarität, sondern verhängten im Gegenteil einen Herem, einen Bann über ihn, wonach er öffentlich unrein war. So wurde er von den politischen und religiösen Machthabern verklagt und viele seiner Feinde freuten sich darüber. Eines Tages, als er noch im Gefängnis saß, wurde sein Erstgeborener, der 11-jährige Ben Zion, von einer Gruppe Jugendlicher umzingelt, die ihn verlachten und beschimpften: Dein Vater ist im Gefängnis, dein Vater hat, was er verdient, dein Vater ist ein Ketzer, er ist ein Sträfling, dein Vater ist hinter Gittern zusammen mit anderen Mördern wie er. Sie sagten dies alles in Hebräisch, damit Ben Zion sie verstehen konnte, da zu jener Zeit der Sohn Ben Jehudas noch keine andere Sprache kannte. Als er nach Hause zurückkam und sich ausgeweint hatte, sagte er zu Hemda: Wenigstens wird sich Vater über etwas freuen können. Alles, was sie gegen mich gesagt haben, haben sie in Hebräisch gesagt, in seiner Sprache. Am Ende wurde Eliezer durch den entscheidenden Eingriff des Barons von Rothschild gerettet, der seinem Vertreter in Palästina folgende Botschaft zukommen ließ: Sorgt dafür, dass Ben Jehuda zu jedem Preis, in Französisch, coûte que coûte, freigesprochen wird. Da zu jener Zeit im Osmanischen Reich alle politischen und religiösen Funktionäre käuflich waren, legte er einen Scheck über 10.000 Franken bei. Es war genug, um Ben Jehuda aus dem Gefängnis zu bringen und den Bann rückgängig zu machen. Etwas muss über Ben Jehuda noch gesagt werden. Nach dem Ersten Weltkrieg begannen sich die Beziehungen zwischen Arabern und Juden in Palästina rapide zu verschlechtern. Ben Jehuda jedoch blieb ein Freund der Araber. Aufgrund seiner sprachwissenschaftlichen Arbeit fühlte er sich diesem unterdrückten semitischen Volk näher verbunden als manchen Juden. Er hatte seine Sprache erforscht und wusste, welchen Einfluss das Hebräische auf das Arabische und umgekehrt gehabt hatte. Er nannte die Araber unsere Brüder. Jahrelang hat er seiner Zuversicht Ausdruck gegeben, es würden eines Tages Juden und Araber zusammen in Palästina die Freiheit genießen. Die Araber ihrerseits achteten Ben Jehuda als Wissenschaftler und gebildeten Mann. Viele freuten sich darüber, dass er die hebräische Sprache wiedererweckt hatte. Sie genossen es, den Klang jener, wie sie es nannten, Schwestersprache in den Straßen zu hören, die ihnen viel näher als Jiddisch, Ladinisch oder eine europäische Sprache war. Heute kann man sagen, dass das von Eliezer ben Jehuda initiierte Projekt Israel be'artzo uvil tshono, die Wiedergeburt des Staates Israel in seinem eigenen Land und mit seiner eigenen Sprache, vollkommen verwirklicht worden ist. War es aber nur sein Plan? Im Jahr 1908 schrieb er Folgendes in der Zeitung Hatzvi: Für alles ist nur ein weiser, fähiger und aktiver Mann nötig, der den Willen hat, alle seine Kräfte für die Sache einzusetzen. So wird das Werk trotz aller Hindernisse, die ihm auf dem Weg begegnen können, vorangehen. Für jedes neue Ereignis, jeden auch kleinsten Schritt auf dem Weg zum Fortschritt, ist ein Pionier nötig, der auf dem Weg leitet und jede Rückkehrmöglichkeit ausschließt. Ben Jehuda war sicherlich ein solcher Pionier, aber seinen Worten könnte man auch andere aus der Heiligen Schrift hinzufügen. So lesen wir in Prediger 9, Vers 11: Und wiederum sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst erlangen, sondern dass alles auf Zeit und Umstände ankommt. Zeit und Umstände sind aber in der festen Hand Gottes, der seine Mittel einsetzt, um seine Pläne zu verwirklichen.
Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben die zweite Hälfte des dritten Kapitels des Taschenbuches »Gott hat Israel erwählt« von Marcello Cicchese. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.